Bis heute prägt die 68er-Rebellion eine Generation von Linken. Sie hat sich damals gegen den unerträglichen Mief der 50er und 60er Jahre, gegen die alten Nazis, die allüberall saßen und nur notdürftig demokratisch lackiert waren, gegen Verklemmtheit und Spießermoral, gegen kapitalistische Ausbeutung, Vietnamkrieg, faschistische Diktaturen und westliche Heuchelei erhoben. Doch ein nicht geringer Teil der mit großem Freiheitsdrang Protestierenden landete damals innerhalb weniger Jahre, manchmal sogar innerhalb von Monaten, in gruseligen Parteien und Organisationen, die den selbst erhobenen Anspruch auf menschliche Emanzipation ad absurdum führten. Fast urplötzlich fanden sich viele junge Leute, die noch vor kurzem von einem antiautoritären Impuls getrieben waren, in dogmatischen K-Parteien und Gruppen wieder, schwenkten Lenin, Stalin und Mao Bilder oder fanden Sowjetunion und DDR attraktiv und hatten im Handumdrehen ein dogmatisches Welterklärungsmodell und einen Parteikauderwelsch drauf, die meilenweit von Befreiung und kritischem Denken entfernt waren. In vielen Köpfen, in denen eben noch Freiheit, Individualität und Lebenslust hoch im Kurs gestanden hatten, entwickelte sich nunmehr Sympathie für Parteidisziplin, Avantgarde der Arbeiterklasse und Freiheitskampf der Völker, für sogenannten demokratischen Zentralismus und geliebte Führer der Massen und für die gewaltsame Machtergreifung der mit der Wahrheit ausgestatteten und deshalb zur Führung berufenen Partei. Was man damals schon hätte wissen können und was viele linke Intellektuelle, die sich schon in früheren Zeiten maßlos enttäuscht von den kommunistischen Parteien abgewandt hatten, auch schon damals prophezeiten, ist 20 Jahre später eingetreten. Die Gesellschaftssysteme, die auf dem Leninschen Konzept der Partei neuen Typs, sprich auf dem Prinzip der Diktatur der Parteiführung basierten, und die jahrzehntelang Mord, Unterdrückung und Leid für Millionen Menschen mit sich brachten, sind jämmerlich zusammengebrochen, ohne dass sie jemals mehr gewesen wären als ein bürokratischer Staatskapitalismus, der seinen Einwohnern nicht im Ansatz das Ausmaß an demokratischen Freiheiten garantieren konnte, das in den führenden westlichen Staaten üblich war und üblich ist. Umso erstaunlicher ist es, dass gegenwärtig in Teilen der jungen linksradikalen Szene so etwas wie eine Renaissance des verblichenen Realsozialismus und des marxistisch-leninistischen Dogmas stattfindet. Im Angesicht der Krise des Kapitalismus finden 20 Jahre nach dem Ende von Sowjetunion und DDR manche Leute, die den Realsozialismus nur aus Geschichtsbüchern kennen, auf einmal Lenin schick und viel Gutes an der DDR. Das geht einher mit einer oberflächlichen Kritik der bestehenden Verhältnisse, die sich nicht über eine Kapitalistenkritik hinaus zu einer Kapitalismuskritik aufschwingen kann und die sich die Welt mit gruseligen Verschwörungsfantasien erklärt. Genauso wie früher all die K-Parteien, deren theoretisches Niveau auch damals schon unter aller Sau war. Von Jens Benneke ist eine Arbeit erschienen, die sich der Frage widmet, wie es damals in der 68er Zeit dazu gekommen ist, dass junge Antiautoritäre zu dogmatischen Verschwörungsdeppen wurden. Von Adorno zu Mao über die schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung, erschienen im Saira Verlag. Das Buch ist weit mehr als bloß eine interessante Geschichtsstunde. Wer sich schon mal dabei erwischt hat, dass die Vorstellung von Völkern, Führern und wissenschaftlichen Weltanschauungen gewisse Sympathien in ihm erweckt, der sollte sich schleunigst einer Therapie unterziehen und sich an die Lektüre von Bennekes Untersuchung machen. Hören Sie nun Ausschnitte aus einem Vortrag, den Jens Benneke im Schurfix der Initiative Sozialistisches Forum in Freiburg gehalten hat. Nach dem Bruch der SPD mit ihrem ehemaligen Studentenverband und Kaderschmiede beginnt in dem nun heimatlos gewordenen Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS Anfang der 60er Jahre die Phase des sogenannten Seminarmarxismus. Das heißt, in Schulungen und theoretischen Diskussionen wird die Geschichte der Linken nach Ansatzpunkten für eine aktuelle Gesellschaftsanalyse durchsucht. In diesem Prozess stehen sich die beiden größten Flügel des SDS, die antiautoritären und die an der DDR und der illegalen KPD orientierten Traditionalisten gegenüber. Ab Mitte der 60er Jahre gelingt es dem antiautoritären Flügel, die Vorherrschaft im SDS zu erringen und damit die gesamte sogenannte 68er-Bewegung maßgeblich zu beeinflussen. Da sich dieser antiautoritäre Flügel selbst jenseits der Sozialdemokratie und des Stalinismus verortet, werden in deren theoretischen Diskussionen vor allem die Dissidentenströmungen der Linken rezipiert. Das bedeutet, dass zum Beispiel der sogenannte westliche Marxismus, unter diesem Begriff versteht man eine intellektuelle Strömung des Marxismus, die sich gegen den im Osten zur reinen Staatsideologie verkommenen Marxismus richtet. Zu erwähnen sind hier vor allem Georg Lukács, Karl Korsch, Antonio Gramsci und die kritische Theorie. Das ist also der sogenannte westliche Marxismus, der Rätekommunismus und der Anarchismus wiederentdeckt werden. Aber auch die Diskussionen der inzwischen international entstandenen neuen Linken, etwa in Großbritannien, in den USA und Frankreich, werden für die eigene Theoriebildung fruchtbar gemacht. Eine wichtige Rolle spielen dabei Aktivisten des aus der deutschen Sektion der situationistischen internationalen hervorgegangenen subversiven Aktion, die Mitte der 60er Jahre dem SDS beitreten, mit dem Ziel, diesen zu unterwandern. Für die Antiautoritären gewinnt vor allem die früheren Schriften der kritischen Theorie und dabei insbesondere Horkheimers Texte eine besondere Bedeutung. Dies lässt sich besonders gut an einem zentralen Text des SDS ablesen, dem sogenannten Organisationsreferat, den der Medienstar der Bewegung Rudi Dutschke und der Theoretiker der Antiautoritären Hans-Jürgen Krahl gemeinsam auf einer Delegiertenkonferenz des SDS vortragen. In ihrer dort ausgebreiteten Analyse der bundesrepublikanischen Verhältnisse stützen sich die beiden vornehmlich auf Horkheimers Aufsatz über den autoritären Staat. Die von Horkheimer darin festgestellte Integration der Arbeiterklasse in das System, beziehungsweise sogar die von der Arbeiterbewegung selbst ausgehenden Tendenzen zum autoritären Staatssozialismus, sehen die antiautoritären Studenten ebenfalls und ziehen deshalb mit Herbert Marcuse den Schluss, dass revolutionäres Bewusstsein und revolutionäre Aktionen nur von nicht integrierten Randgruppen und Intellektuellen entwickelt werden könne. Auf dem Höhepunkt der Bewegung im Frühjahr 68 richten die radikalen Studenten den Fokus wieder stärker auf die Arbeiterklasse. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens. An den Osterkrawallen im Gefolge des Dutschke-Attentats im April 68 nehmen überraschend viele Jungarbeiter, Lehrlinge usw. teil. Und zweitens blicken die deutschen Studenten neidisch auf die gemeinsame Revolte der Arbeiter und Studenten in Frankreich des Mai 68. Als Ergebnis dieser Ereignisse gründen sich in der gesamten BRD unzählige Basisgruppen mit dem Ziel, Bündnispolitik mit der Arbeiterklasse zu betreiben. Der SDS verliert langsam die führende Rolle in der Bewegung und eine auch inhaltliche Ausdifferenzierung vollzieht sich. Die an der kritischen Theorie orientierten antiautoritären Positionen werden zunehmend zurückgedrängt, dafür gewinnen nun marxistisch-leninistische Ideen zunehmend an Bedeutung. Diese inhaltlichen Veränderungen veranschaulicht ein Zitat des Basisgruppenrats in Frankfurt, der schreibt, Zitat: Wir wollen nicht lesen, was gerade aktuell erscheint. Das sind meist Schreibtischprodukte linker Professoren. Wir wollen wissen, was richtig und falsch ist. Das lesen wir, wenn wir die Genossen studieren, die in den letzten 150 Jahren die proletarische Revolution erfolgreich geführt haben. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Dann kann uns auch kein linker Akademiker mehr etwas vormachen. Ohne revolutionäres Studium ist langfristig eine revolutionäre Praxis der Lehrlinge in den Stadtteilbasisgruppen und der Aufbau einer schlagkräftigen Organisation nicht möglich. Zitat Ende. In diesem Text ist schon die weitere Entwicklung vorgezeichnet. Neben der Kritik an den linken Professoren, mit denen in Frankfurt natürlich auch die Vertreter der kritischen Theorie gemeint sind, werden explizit die Lehrlinge als Teil der Arbeiterklasse, als revolutionäre Hoffnung angeführt, mit denen eine schlagkräftige Organisation aufgebaut werden soll. Und so beginnen nun unzählige studentische Kleingruppen mit dem Aufbau dieser einen Organisation, natürlich immer in Konkurrenz zueinander. Ironisch wird von dieser Zeit als der Zeit des Gründungsfiebers gesprochen. Die ersten Parteigründungen in diesem Zeitraum kommen zwar aus der alten Linken, aber sie entfalten sehr schnell auch eine Anziehungskraft auf die studentischen Aktivisten. So konstituiert sich die verbotene KPD im September 68 nach Absprache mit dem Bundesjustizministerium unter dem Namen Deutsche Kommunistische Partei, DKP, neu. Diese orthodoxe kommunistische Partei wird zu einem Sammelbecken für den traditionalistischen Flügel des SDS. Und am 31.12.68, also genau 50 Jahre nach der Gründung der historischen KPD, gründet sich mit der Kommunistischen Partei Deutschlands Marxisten-Leninisten, KPDML, die erste K-Gruppe. Diese entsteht zwar als Zusammenschluss verschiedener kleiner, an China orientierten Abspaltungen der illegalen KPD, stammt also eher aus der proletarischen alten Linken, aber eine gewisse Bedeutung erlangt sie erst, als sich ihr durch die Studentenbewegung politisierte Jugendliche anschließen. Andere Strömungen der Studentenbewegungen gehen in den Untergrund, um in den Metropolen den bewaffneten Kampf zu beginnen, finden sich in spontaneistischen Gruppen zusammen oder haben dank des Marsches durch die Institutionen wieder in die bürgerliche Gesellschaft zurückgefunden. Die endgültige proletarische Wende der studentischen Protestbewegung wird aber erst durch die sogenannten Septemberstreiks von 1969 ausgelöst, als es vor allem im Ruhrgebiet und im Saarland zu wilden Streiks kommt. Diese Ereignisse widerlegen scheinbar die These von der Integration der Arbeiterklasse in das System und führen dazu, dass die Studenten nun in die Betriebe gehen, um Arbeiteruntersuchungen durchzuführen, die Arbeiter zu agitieren und sich selbst proletarisch umzuerziehen. Der bisherige Verlauf der Studentenbewegung wird nun natürlich negativ gesehen und im Nachhinein als kleinbürgerlich verworfen. Beispielhaft für die nun folgenden Distanzierungen von der Studentenbewegung schreiben die beiden Hamburger Gruppen Kommunistischer Arbeiterbund und Sozialistisches Arbeiter- und Lehrlingszentrum, Zitat: Erziehung, akademische Ausbildung und Berufsperspektive bestimmen den Charakter der Studentenrevolte als kleinbürgerlich. Deshalb richtete sich die Ideologie der Studentenbewegung auch gegen die Arbeiterklasse, die als passiver Haufen abgetan wurde. Die Studentenbewegung musste versagen bzw. sogar zum objektiven Störfaktor werden, wo sich der Kampf des Proletariats entfaltete und kommunistische Organisationen des Proletariats sich zu entwickeln begannen. Zitat Ende. Für diese Gruppierungen steht nun wieder eindeutig fest, dass das revolutionäre Subjekt nur die Industriearbeiterschaft sein kann. Die Intellektuellen können dagegen nur ein Bündnispartner im revolutionären Kampf darstellen. Die studentischen Überlegungen über die Katalysatorfunktion der Intellektuellen in einer integrierten Gesellschaft werden nun entschieden zurückgewiesen. Allerdings gehen die neoleninistischen Gruppen ebenso wie Kautsky und Lenin davon aus, dass die Arbeiterklasse von sich aus kein revolutionäres Bewusstsein entwickeln kann, sondern nur ein sogenanntes trade unionistisches, also dass die Arbeiter nur für wirtschaftliche Verbesserungen eintreten, ohne die größeren politischen Zusammenhänge zu begreifen. Deshalb ist es nötig, dass sozialistische Intellektuelle, die natürlich in der einen nicht-revisionistischen kommunistischen Partei organisiert sein müssen, das revolutionäre Klassenbewusstsein in die Arbeiterklasse hineintragen. Auf diese Weise gelingt den ML-Organisationen ein wahres Kunststück. Denn trotz der geradezu mit Masochismus verfochtenen These von der notwendigen Unterwerfung der Kleinbürger unter die Organisationen des klassenbewussten Proletariats, glauben die vornehmlich aus Studenten bestehenden Organisationen, sich an die Spitze der proletarischen Klassenkämpfe bzw. ihrer Keimformen setzen zu können. Die hier beschriebenen Entwicklungen führen auch zu einer Veränderung des persönlichen Verhaltens der Protagonisten. Sollten sich während der antiautoritären Revolte die politischen Aktivitäten an den eigenen Bedürfnissen orientieren und autoritäre Charakterstrukturen aufgelöst werden, so werden diese Positionen nun ebenfalls als kleinbürgerlich abgelehnt. Jetzt wird revolutionäre Disziplin erwartet, was konkret bedeutet, dass man sich widerspruchslos der Führung der Organisation unterordnet und auch bereit ist, ein massives Arbeitspensum zu übernehmen. So berichten einzelne ehemalige K-Krüppler in dem Buch »Wir waren die Stärkste der Parteien« Erfahrungsberichte aus der Welt der K-Gruppen von bis zu 40 Stunden pro Woche, die sie der Partei neben ihrem Studium oder Job zur Verfügung stellen mussten und davon, dass sie sich ihren Urlaub von der Partei genehmigen lassen mussten. Aus den verschiedenen studentischen Zirkeln entstehen nun in einem meist länger andauernden Prozess diverse größere marxistisch-leninistische Gruppierungen, beziehungsweise die studentischen Aktivisten schließen sich der bereits existierenden KPDML und deren diversen Spaltprodukten an. Damit haben sich nun die K-Gruppen als eines der bedeutendsten Nachfolgeprodukte der Studentenbewegung etabliert. Inhaltlich lassen sich bei den K-Gruppen nur bei genauer Betrachtung Unterschiede finden, denn sie vertreten in ihrer Anfangsphase alle einen an China orientierten Neoleninismus. Der Neoleninismus und Maoismus dieser studentischen K-Gruppen wie KPDML, KABD, KBW und KPDAO entsteht aus der Studentenbewegung selbst heraus, zum Teil sogar explizit aus dem antiautoritären Flügel der Bewegung. Das bringt für sie die Notwendigkeit mit sich, sich von den Theorien der antiautoritären Revolte zu distanzieren. Das Mitglied des SDS-Bundesvorstandes und späterer erster Sekretär des Zentralkomitees des KBW, Joscha Schmierer, prägt dafür den Begriff der Liquidation der antiautoritären Phase. Diese Liquidation führt folglich auch zu einer Abwendung von der kritischen Theorie. Der von ihm im Roten Forum Anfang 1970 veröffentlichte Text steht paradigmatisch für die Positionen der marxistisch-leninistischen Bewegung gegenüber der kritischen Theorie. Das Urteil wird dabei schon in der Überschrift gefällt, die lautet: Die theoretische Auseinandersetzung vorantreiben und die Reste bürgerlicher Ideologie entschieden bekämpfen. Die kritische Theorie und die Studentenbewegung. Gegen Horkheimers Analyse des autoritären Staates setzt Schmierer Lenins Imperialismustheorie und dessen Hoffnung auf den baldigen Sturz des kapitalistischen Systems. Dieser könne natürlich nur durch die revolutionäre Arbeiterklasse unter der Führung der Kommunistischen Partei erreicht werden. Für deren Aufbau sich auch schon die Teile der ehemaligen Studentenbewegung zusammengefunden haben, die es geschafft haben, sich von der Tradition der kritischen Theorie zu lösen. Diese von Schmierer vorgenommene Klassifizierung wird auch von anderen K-Gruppen vertreten. Im Revolutionären Weg, dem heutigen Theorieorgan der MLPD, wird in einer Ausgabe zum Thema Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung die kritische Theorie als Teil des kleinbürgerlichen Antiautoritarismus angesehen, der die moderne Form des historischen Anarchismus darstelle. Damit kann die MLPD an eine lange bolschewistische Tradition der Anarchismuskritik anknüpfen. Unter anderem zeigt sich dies auch an den zahlreichen Neudrucken von Stalins Schrift Anarchismus oder Sozialismus durch die KAP-Gruppen. In der MLPD-Broschüre wird aber auch noch ausgeführt, wie sich der kleinbürgerliche Antiautoritarismus der kritischen Theorie unter den Studenten verbreitet hat. Denn dieser werde, so die MLPD, von den Herrschenden planmäßig unter den Studenten verbreitet, um sie vom einzig revolutionären Programm des Marxismus-Leninismus, wie natürlich nur die MLPD vertritt, fernzuhalten. An anderer Stelle führt die Partei hierzu aus, Zitat: Um den protestierenden Studenten den revolutionären Ausweg des Marxismus-Leninismus zu verbauen, bombardierten die bürgerlichen Verlage diese aufmüpfigen Studenten mit pseudorevolutionären Schriften von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und vielen anderen. Zitat Ende. Auch die KPdML vertritt diese Verschwörungstheorie, wenn sie schreibt, Zitat: Von der Bourgeoisie wurde der Konterrevolutionär Marcuse groß als revolutionär herausgestellt und seine antimarxistischen Theorien verbreitet, um die revolutionären Studenten- und Jugendbewegungen niederzuhalten bzw. sie in ungefährliche Bahnen zu lenken. Zitat Ende. MLPD und KPdML können sich also die kritische Theorie nur als ein Manöver der herrschenden Klasse zur Niederhaltung der revolutionären Bewegung erklären. Mit dieser schlichten Erklärung war für die Fraktion der K-Gruppen, die eher aus der alten Linken entstanden ist, die Beschäftigung mit der kritischen Theorie und ihrer Rezeption durch die antiautoritäre Studentenbewegung beendet. Bei dem direkt aus der Studentenbewegung stammenden Flügel der K-Gruppen ist dagegen eine längere Beschäftigung mit den antiautoritären Theorien zu beobachten. Schließlich haben Teile der Protagonisten diese Theorien vor kurzem selber noch vertreten. Und so schreibt auch die KPdAO, Zitat: Ohne gründliche Kritik der Studentenbewegung und ohne Selbstkritik derjenigen Genossen, die jetzt den Aufbau einer politischen Plattform in Angriff nehmen, ist es unmöglich, über das Programm, die nächsten Aufgaben und die organisatorischen Prinzipien in der Phase des Aufbaus der KPD-Aufbauorganisation Einheit herzustellen. Zitat Ende. Zwei Punkte sind in der Selbstkritik der aus der antiautoritären Studentenbewegung stammenden MLer besonders auffällig. Einerseits die zu einem regelrechten Proletkult gesteigerte Affirmation der Arbeiterklasse und auch der Arbeit selbst. Und zweitens, damit zusammenhängend, die Abwertung des Intellekts und der meist eigenen intellektuellen Herkunft. Organisatorisch legt sich das in einigen K-Gruppen in Aufnahmestopps für Intellektuelle nieder. Der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD verlangt sogar als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studenten in den Bund zwei Arbeiter als Bürgen. Stolz berichtet auch der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands über seine Jugendorganisation, Zitat: Da gab es kein abstraktes Geschwätz und keine hochgestochene Theoretisiererei. Zitat Ende. Da wird dann davon gesprochen, dass die kritischen Theoretiker nur geistvoll resonieren würden und eine esoterische, das heißt massenfeindliche Wissenschaft entwickeln würden, die nur dazu dient, eine Reflexion aufs eigene Selbst im stillen Kämmerlein zu betreiben, statt sich, wie es die Aufgabe der Intelligenz wäre, dem Proletariat in seinem Kampf unterzuordnen. Und das Ganze geschieht nur aus einem Grund, denn, Zitat, letztendlich versuchen sie nur, ihren eigenen Tauschwert zu erhöhen. Zitat Ende. Am ausführlichsten beschäftigt sich auch jetzt wieder Joscha Schmierer mit der kritischen Theorie. 8 Jahre nach seinem Text im Neuen Roten Forum veröffentlicht er 1978 im Theorieorgan des KBW Kommunismus und Klassenkampf seinen Text Kritische Theorie und was bei näherem Zusehen üppig bleibt. Schmierer stellt die konkrete Praxis und die nur abstrakte Theorie einander gegenüber. Er diffamiert darin die kritische Theorie als intellektuelle Selbstbeschäftigung, die den Klassenkampf schon allein aus ihrer Stellung als Professoren fürchtet, da sie mit dem Produktionskampf nichts zu tun hat. Aus all dem folgert Schmierer, Zitat, die kritische Theorie ist auf Entwaffnung der Arbeiter aus. Ihr Hass gilt der Arbeit, von der sie lebt und die sie scheut. Zitat Ende. Spätestens hier gewinnen seine Angriffe gegen die kritische Theorie einen antisemitischen Unterton, da er sie als parasitär und arbeitsscheu charakterisiert. Zusätzliche Bestätigung findet diese Analyse dadurch, dass er in diesem Zusammenhang auch noch von einer freischwebenden Intelligenz spricht und dieser damit einen scheinbar bodenständigen Arbeit bzw. Arbeiterschaft gegenüberstellt und somit die völkische Denkform par excellence reproduziert. Die Freiburger Initiative Soziales Forum urteilt deshalb zu Recht, Zitat, der Affekt gegen die abgehobene kritische Theorie ist Indiz des diskreten Antisemitismus, der unter Linken wohl gelitten ist. Zitat Ende. Wohin dieses Verständnis in letzter Konsequenz führt, zeigt ein weiterer Artikel aus Kommunismus und Klassenkampf, in dem sich ein anderer Autor mit einem Buch von Daniel Cohn-Bendit auseinandersetzt. Er wirft Cohn-Bendit darin vor, seine Betätigung in der Bewegung sei nur finanziellen Interessen geschuldet. Zitat: Daniel Cohn-Bendit hat Ähnlichkeit mit einem Bandwurm. Er wird in den letzten Jahren immer dicker, und zwar auf Kosten anderer. Er lebt auf Kosten der Entwicklung einer radikalisierten Bewegung. Die Angst des Cohn-Bendit ist die Angst vor der Arbeiterklasse, vor derjenigen Klasse, die einzig und allein in der Lage ist, die Zukunft der Menschheit zu sichern, weil sie als produzierende Klasse, die keine andere Klasse ausbeutet und unterdrückt, mit sich selbst die ganze Menschheit befreien kann. Diese Angst des Cohn-Bendit ist die Angst, dass seinem Parasitendasein der Garaus gemacht werde. Zitat Ende. Hier wird ein politischer Gegner, der auch noch jüdischer Herkunft ist, ganz offen und in nationalsozialistischer Diktion als Parasit bezeichnet. Folglich kann für den Autor auch nur ein Schluss gezogen werden. Entweder Daniel Cohn-Bendit beendet sein Parasitendasein, indem er einer ehrlichen Arbeit nachgeht, oder sein Parasitendasein wird beendet. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er wird von der Arbeiterklasse eine nützliche Arbeit zugewiesen bekommen, etwa in einer Fischmehlfabrik in Cuxhaven, oder er wird durch die Massen an den nächsten Baum befördert. So ein weiteres Zitat aus dem Text. Also nur wer arbeitet, hat auch ein Recht auf Leben. Und alle parasitären Vertreter der Nichtarbeit werden mit dem Tod bedroht. Assoziationen mit dem Antisemitismus des Nationalsozialismus drängen sich in diesem Zusammenhang geradezu auf. Doch zum Glück war die Zeit, in der die K-Gruppen eine gewisse Bedeutung innerhalb der Linken hatten, nur von relativ kurzer Dauer. Die meisten Gruppierungen lösten sich Anfang bis Mitte der 80er Jahre auf und sind in großen Teilen in die Partei der Grünen aufgegangen, wo sie sich mit Teilen der Sponti-Bewegung wieder zusammengefunden haben. Nur die MLPD als einzige größere Partei existiert noch heute und der jährliche Verfassungsschutzbericht weiß regelmäßig von Parteisäuberungen zu berichten. Also alles wie immer. Die antiautoritäre Studentenbewegung scheint also bei den meisten ihrer Protagonisten nur zu einer temporären Zurückdrängung ihrer autoritären Charakterstruktur in der Lage gewesen zu sein. Nachdem sich der Erfolg nicht in der erhofften kurzen Zeit eingestellt hat und sich vielfältige Widerstände zeigten, tauschten viele Teilnehmer der Studentenrevolte die Zweifel, die mit der antiautoritären Bewegung verbunden waren, gegen die Sicherheit neo-leninistischer Kaderparteien, die eine geschlossene Welterklärung anzubieten schienen. Die Theoretiker der kritischen Theorie, die in der Phase der antiautoritären Studentenbewegung noch eine gewichtige Bedeutung für die Bewegung hatten und die schon Mitte des 20. Jahrhunderts die Wirkungsmächtigkeit der autoritären Persönlichkeitsstrukturen analysiert hatten, wurden nun beiseite geschoben. Sie hörten Auszüge aus dem Text von Adorno zu Mao über die schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung von Jens Wennicke. Sie zeigen, wohin autoritäre Charakterstruktur, Denkfaulheit, Intellektuellenfeindlichkeit, Verschwörungsfantasien, Kollektivismus und Arbeitskult führen. In einen emanzipationsfeindlichen und reaktionären Sumpf. Wer aus Fehlern, auch von denen von anderen, lernen will, dem sei die Lektüre dringend empfohlen.